Hallo, liebe Elena. Ups, bei mir fliegt ein Flugzeug vorbei. Hallo, liebe Elena. Ich freue mich, dass du meiner Einladung wieder gefolgt bist, um unser oder mein Thema, das Trauma, mir noch einmal zu erklären. Ich komme heute mit 3 intensiven Fragen auf dich zu und freue mich drauf. So, wie geht's dir heute?
Gut, danke. Hallo, ich freue mich schon. So spannendes Thema und ich glaube, je mehr wir darüber wissen, desto mehr können wir uns selber verstehen. Und ich habe immer das Gefühl, also ich schreibe ja viel über das Thema, und wenn ich die Fragen dann dazu, die Kommentare manchmal zu den Posts lese, denke ich, nee, verstanden haben die es noch nicht. Und dann denke ich, was hast du noch falsch kommuniziert, was fehlt, damit klar wird, was eigentlich dieses gruselige Trauma ist, dass es nicht gruselig ist, dass das zum Leben dazugehört und warum auch gleich so ein Schuldthema aktiviert wird, das aus meiner Sicht gar nicht hingehört. Das ist eher kontraproduktiv, weil dann das fördert die Verdrängung, weil das können wir dann nicht nehmen.
Scham, Schuld. Ja, ich verstehe. Dann steigen wir gleich einmal ein. Meine ganz brennende Frage ist, was ist ein Trauma? Was ist ein Trauma?
Also Trauma ist grundsätzlich ein überwältigendes Überlebensereignis. Also es gibt nicht das Trauma, sondern mein individuelles Erleben. Also es ist zu viel, zu schnell, zu plötzlich, was mein Bewältigungssystem überfordert. Also wir haben evolutionär 3 Fluchtmechanismen, also Möglichkeiten auf Stress zu reagieren. Also es kommt eine Gefahr. Wir können, wenn wir uns stark genug fühlen, kämpfen wir. Wir wehren das ab. Also wir sind wütend und also setzen uns für uns ein. Dafür wird auch in unserem Körper ganz viel Hormone aktiviert, also dass ganz viel Energie freigesetzt wird für diesen Kampf. Instinktiv merken wir, wenn der Gegner überlegen ist und wir mit Kampf keine Chance haben. Dann die nächste Stufe ist, dass wir flüchten. Wir hauen ab. Wir nehmen die Beine in die Hand und laufen los, um uns aus dieser Gefahrensituation herauszuziehen. Da wird die bereitgesetzte Energie vom Körper, kann die fließen. Also in das Rennen, also die bereitgestellte Energie wird genutzt. Jetzt, wenn das beides nicht funktioniert, gehen wir in den Todstellreflex. Also unglaublich viel Energie ist auf der einen Seite bereitgestellt und wir hauen mit voller Kraft die Vollbremsung rein. Und da ist Vollgas und Bremse gleichzeitig. Und das bringt unser System zum Kollabieren. Und diese Energie, die nicht abfließen kann, bleibt in unserem Körper gespeichert. Und das ist dieser spezielle Verarbeitungsmechanismus von Trauma. Und was uns jetzt traumatisiert, also was wir als Trauma erleben, hängt ganz stark von uns eben ab. Also als Erwachsene sind viele Situationen handelbar. Wir können uns dagegen wehren, wir können damit umgehen. Je kleiner wir sind, desto eher sind Situationen für unser Bewältigungsmechanismus zu viel. Und wenn man jetzt überlegt, also nach meiner Definition von Trauma, beginnt Trauma ganz früh. Es beginnt im Mutterleib mit der Zeugung. Da komme ich nirgends hin. Also ich kann nicht kämpfen, ich kann nicht flüchten. Mir bleibt nur dieser Todstellreflex. Und da ist auch, wir erinnern uns an diese Situationen nicht. Wir erinnern uns nicht an diese frühen Traumatisierungen, weil unser Gehirn im Prinzip noch gar nicht so ausgebildet ist. Wir haben es aber in jeder Zelle in unserem impliziten Gedächtnis gespeichert. Und es ist wie, es färbt die Brille, mit der wir durch die Welt gehen. Also wenn wir viel Stress im Mutterleib schon erlebt haben, da gibt es heute wunderbare Studien dazu, ist unsere Gehirnentwicklung nicht so ausgereift, wie die sein sollte. Die wird blockiert. Also alle Alarm, also alle Areale, die für Alarm, für Gefahr sind, sind hyperaktiviert. Also die Amygdala, wo Stress, also Stresssensorik untergebracht ist, ist vergrößert. Also dieser Vagusnerv für die Toleranz von Stress ist auch aktiviert. Also wir sind nicht so stabil wie andere. Wir sehen Gefahr, wo keine Gefahr ist, weil wir ganz früh durch diesen Stress uns auf Gefahrensituationen einstellen mussten. Also das ist ein gesunder Mechanismus von unserem Organismus, um uns künftig vor Gefahren zu schützen. Nur, das wird dann irgendwann zum Selbstläufer. Wir sehen Gefahr, wo überhaupt gar keine ist. Und je früher das in unserem biologischen Nervensystem abgespeichert ist als Gefahr, desto weniger realistisch ist unser Blick für die Welt.
Also ich kann es ja total unterschreiben, weil ich habe mich jetzt damit auseinandergesetzt mit diesen Traumathemen und diesen Frühtraumata. Also die Generation noch vor meiner Mutter, die waren halt noch die erste Kriegszeit, die haben halt noch Schläge ins Gesicht, am Körper und ziemlich heftig bekommen. Mein Onkel hat es noch mit dem Kochlöffel gekriegt, meine Mama nur noch mit der Hand, ich nur noch auf die Finger oder am Popo, dass man es nicht sieht. Und ich habe in einer Stresssituation, ich habe einen ganz langen Post darüber geschrieben, mein Kind am Hintern kaut. Also eben nur am Hintern. Aber aus einer Stresssituation heraus. Und diesen Kreis, also man redet ja dann nicht drüber, sondern es passiert dann und dann ist man panisch und dann gibt man das am besten unter den Teppich. Und dieses Thema von der frühkindlichen Trauma, das sprich, ich hatte Stress in der Schwangerschaft und ich war einfach nicht bei mir, bringt uns Mütter ja in diesen Ding. Und mein Gott, die Schuld ist ja bei mir. Und dann sind wir ja wieder in diesem Thema, wir sind in der Todstellung, wir reden nicht drüber und somit können wir diesen Kreis ja nicht unterbrechen, oder?
Ganz genau, ja. Und vor allem, es ist ja so, mir ist es so wichtig zu sagen, Trauma passiert, das gehört zum Leben dazu. Die Frage ist natürlich, wie gehen wir um damit? Also wenn wir jetzt den Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, wir sind so schuldig, wir haben unsere Kinder traumatisiert. Also ja, haben wir gemacht, aber das ist, also wir tragen ja auch schon den Traumarucksack unserer Vorgenerationen mit uns um. Die haben Trauma erlebt, haben keinen Ausstieg aus diesem Teufelskreis gefunden und versuchen das Beste zu machen und in Stressreaktionen geben wir das eben wieder weiter. Also so wie du beschrieben hast, der Stress ist einmal, dass wir mit unserer Stressregulation ein Problem haben. Wir kippen heute als Erwachsene entweder in diese Ohnmachtsposition, sind nicht mehr in der Lage, irgendwas zu tun, oder wir tauschen quasi die Position und gehen in diese, also wir schlüpfen quasi in die Rolle der Eltern. Also wenn es, wo Kinder älter sind, wo die aktiv quasi mit Schlägen, mit Drohungen, quasi uns versuchen, irgendwo zur Raison zu bringen, weil denen der Stress zu hoch ist, dann rutschen wir in diese Rolle. Und wir machen genau dieselben Dinge, die wir erlebt haben, an die wir uns unter Umständen überhaupt nicht erinnern. Also so wie das Beispiel, wie du es beschrieben hast, ist genial. Du sagst, du merkst, dir rutscht die Hand aus und du verstehst dich selber gar nicht. Du hast dir ja vorgenommen, mit liebevoll mit deinen Kindern umzugehen. Und zack, hast den Hintern schon versohlt. Und zu merken, warum mache ich das? Es ist total verrückt.
Das war ja auch, also diese Situation, ich mir schon davor ganz viel mit Bedürfnis orientiert und was ich nicht für Jesper Juhl-Bücher gelesen habe und wie sie alle durch die Bank heißen. Gerald Hüther. Und ich habe das alles gelesen, ich habe das alles und ich habe das gewusst.
Verstanden?
Natürlich habe ich es verstanden. Und auch die Situation hatte ich es ja greifbar eigentlich da. Und der Clou in dem Ganzen ist, ich war dann so geschockt ja von dieser Situation, ganz einfach mein Mann da, der hat das alles übernommen, aber dieses, okay, warum tue ich das jetzt? Oder ich habe dann den Post gemacht und ganze, naja, Gott sei Dank, ich schreie dann meine Kinder Gott sei Dank nur an, ich werde dann nicht handgreiflich oder ich rede dann gar nichts. Und ich würde sagen, es ist eh toll, dass du nicht handgreiflich worden bist, aber das Nichtreden und das Anschreien kannst du fast schon gleichsetzen. Die Frage ist, wie gehst du danach damit um? Passiert dir das dann immer wieder? Also passiert mir das jetzt dann immer wieder und ich denke mal, okay, puh, war halt stressig und rede nicht mehr drüber. Oder ich habe wirklich, also ich bin geschockt gewesen von dieser Situation und es hat mich so wachgerüttelt, dass ich alle Hebeln, also meine Überlebensstrategie, du hast das schön brav damit, das ist tun. Und ich habe dann alle Bewegungen, alles in Bewegung gesetzt und habe alles gemacht. Also ich bin so Lebenssozialberaterin gelaufen, ich habe noch mehr Bücher gelesen, ich habe noch mehr getan und mir ist nicht mehr passiert. Aber das Grundübel habe ich damit mal verdrängt eine Zeit lang, würde ich jetzt mal behaupten.
Also das Problem ist, um weiterleben zu können nach erlebtem Trauma, also wenn wir Trauma überlebt haben, um auch in diesem Familiensystem weiterleben zu können. Also jetzt lassen wir mal das frühe Trauma, das was in der Schwangerschaft ist, was in der Geburt passiert, das kriegen wir unbewusst mit. Also wir bekommen über den Hormoncocktail der Mutter die Ängste, die Sorgen, der Stress, der Schmerz bekommen wir mit. Das prägt uns, unser Empfinden und das prägt auch unsere Biologie. Aber das geht ja so indirekt. Wenn wir dann auf der Welt sind, ist es dann ja viel direkter. Also wir sind Mama, wir sind immer noch in diesem Wunschkreis, in dem Erleben der Mama. Wir spüren ihre Not, wir spüren ihre Ängste, wir spüren ihre Trauer, nehmen das. Also wir tragen auch aus Liebe diese Energie mit, weil wir spüren, damit wir sein können, muss es der Mama gut gehen. Alles, was wir tun können, um die Mama zu entlasten, nehmen wir zu uns. Also die Mama ist traurig, wir nehmen die Trauergefühle. Also zum Beispiel sind Menschen im mittleren Lebensalter, haben die eine Depression, verstehen überhaupt nicht, warum sie jetzt plötzlich depressiv sind, bekommen den Zusammenhang überhaupt gar nicht her. Wenn man das anschaut, die merken, okay, die Mutter war ganz depressiv am Anfang, als wir auf die Welt gekommen sind. Eine depressive Mutter ist nicht in Kontakt mit dem Kind. Also wir brauchen ein feinfühliges Gegenüber, das uns spiegelt, das uns sieht. Wenn ich aber in meiner Depression oder in meiner Angst gefangen bin, bin ich kein lebendiger Kontakt mehr. Ich kann zwar nach außen liebevoll sein, aber das Kind spürt, ich bin wie so eine Maschine. Ich führe die Dinge aus, aber ich bin nicht gut im Kontakt. Es gibt ein wunderschönes Still-Face-Experiment, heißt es. Ich glaube, Harvard University haben das gemacht, wo die geschaut haben, wie Kinder, schon kleine Säuglinge, auf Augenkontakt, auf Interaktion angewiesen sind und wie die von sich aus Kontakt initiieren. Und in diesem Experiment geht es so, es geht eine halbe Minute, die Mama ist ganz in Kontakt, in Beziehung zu diesem Kind. Die Mutter wird angehalten, ihr Gesicht einzufrieren und einfach stoisch dieses Kind anzuschauen. Da zu sein, aber nur mit stoischer Miene. Und man sieht ganz frappierend, wie dieses Kind versucht, Kontakt zu kriegen. Er versucht zu zappeln, hallo Mama, hier bin ich. Also die können ja noch gar nicht sprechen, aber die sind ganz arg bemüht, diesen Kontakt zu der Mutter wiederherzustellen. Die bleibt stumm. Und irgendwann fangen die an zu quengeln. Also die finden immer eine Eskalationsstufe mehr, um mit dieser Mutter wieder in Kontakt zu treten. Wenn ich in meinem Film bin, in meiner Depression, in meinem Traumafilm, wie auch immer, habe ich diesen Kontakt nicht. Und das Kontaktbedürfnis des Kindes läuft ins Leere. Und das ist das eine. Das nächste ist aber, und das ist das noch fatalere, das Kind sieht die Schuld nicht, dass der Erwachsene krank ist, sondern das Kind sieht die Schuld bei sich. Wenn die Mama nicht gut mit mir in Kontakt ist, ist mit mir was verkehrt. Und ich verliere den Kontakt zu mir, weil ich kann nicht bei mir bleiben. Ich bin immer drauf aus, wie kann ich auf die Mama reagieren. Und das ist das eigentliche Trauma. Also nicht das, was passiert, sondern dass diese Kontaktlosigkeit, dass ich da rausfall. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel als Mutter einen hysterischen Anfall bekomme, das Kind anschreie, wie auch immer, dann hat das Kind Schmerz. Jetzt ist so, wenn ich dafür bestraft werde, falle ich aus diesem Kontakt raus. Es ist keiner mehr da, der mich tröstet. Es kann mal was passieren, aber wenn ich mein Kind in den Arm nehme, mich entschuldige, wieder in Kontakt mit ihm gehe, auch die Verantwortung für mein Handeln übernehme und sage, es ist mein Problem, ich habe gerade Stress, es tut mir furchtbar leid, dass ich jetzt an dir das ausgelassen habe, dann gibt es wieder eine Verbindung. Dann kann das Kind wieder mit mir in Verbindung sein, auch wenn es jetzt erstmal erschüttert ist. Sperre ich aber das Kind in das Zimmer und sage, so, bis du dich jetzt wieder beruhigt hast, dann hole ich die wieder raus. Also ich sperre das Kind ins Zimmer, wenn ich ehrlich bin, bis ich mich wieder beruhigt habe. Aber ich vermittle dem Kind, du bist schuld. Und das ist noch viel schlimmer, wie der Ausraster, der passiert ist.
Schweigen danach, dieser Familien.
Oder das Schweigen, genau. Das Schweigen ist auch maximaler Kontaktabbruch. Das sieht so harmlos und friedlich aus, aber das Kind spürt keine Verbindung. Und das Kind versucht wieder in Kontakt zu gehen, versucht auch alles zu tun, damit die Mama wieder lieb ist. Also ich bin gestern war in der Stadt und dann habe ich gedacht, ja, so läuft's. Das Kind wollte irgendwie wahrscheinlich ein Eis haben und dann sagt die Mutter, wenn du so bist, dann gibt es gar nicht. Erst wenn du wieder lieb bist. Und das Kind sagt, ja, ich bin wieder lieb. Mama, was soll ich tun, dass du siehst, dass ich wieder lieb bin? Wo ich denke, so irre. Aber das tun wir automatisch. Wir haben das auch so gelernt. Also wir sind nicht einverstanden mit dem Verhalten von dem Kind und wir geben ihm die Schuld. Wir sagen, du hast dich schlecht verhalten, wärst du lieb, dann könnte ich ja großzügig mit dir sein. Dann könnte ich dir ein Eis kaufen. Aber so wie du bist, leider nicht.
Und dann wundern wir, warum die ganze Menschheit die Bestätigung außen sucht und nicht im Innen.
Ja, ganz genau.
Oft, ich brauche von außen unbedingt jetzt ein Lob, weil nur wenn der außen sieht, ich habe das ja, also dieses Problem habe ich ja selber. Ich habe die letzte Woche Freundinnen hier gehabt. Und ich kenne sie. Und ich weiß ganz viel über Verhalten und ich kenne sie. Und die hat dann unter meinem Post was hingeschrieben, das hat mich massiv gestresst. Also massiv, weil ich meine, ich muss das doch, und warum schätzt sie mich nicht wert? Also ich habe das nur im Außen gesucht und habe nicht gesagt, hey du, das ist okay, das ist nicht dein Thema, das ist nicht deins, das ist ihrs. Und das hat mich maximal gestresst. Also es ist wirklich so, dass ich sage, und da bin ich mir wieder, das ist dieses Lob, dieses, ach du bist eh toll, du brauchst dann ein Lob, anstelle dass du sagst, okay, ich bin eh gut, wie ich bin. Das ist dein Thema. Ja, ich finde das sagenhaft.
Also das Problem ist ja, dass wir haben als Kinder die Erfahrung gemacht, so wie wir sind, sind wir nicht in Ordnung. Wir sind zu fordernd, wir sind zu laut, wir schreien zu viel, wir wollen zu oft gestillt werden. Also Dinge, die wir uns ja gar nicht bewusst sind. Und wir sind aber schon ganz am Anfang, also schon im Mutterleib auf diesen Kontakt angewiesen. Und wir reagieren auf das im Außen. Wie werde ich gesehen? Wie bekomme ich Anerkennung? Wie bekomme ich Zuspruch? Weil es gibt negatives und positives Verhalten. Das merken wir gleich ganz schnell. Wir haben aber noch kein Gefühl, was ist gut, was ist schlecht. Wir spüren es nur an den Reaktionen. Und wenn wir nicht so sein dürfen, wie wir sind, und da immer dieses gute Reaktion, schlechte Reaktion mitspielt, sind wir immer maximal auf das Außen fokussiert, um abzuchecken, was ist denn richtig und was ist falsch? Als Kind haben wir kein Gefühl, wir machen Dinge, weil sie Spaß machen. Wir machen es erst an der Reaktion unserer Eltern, unserer Mama. War jetzt doch nicht so gut. Und wenn man sich mal in die Position von dem Kind einfühlt, wie geht es dem Kind? Es macht immer Sinn, warum es sich so verhält. Nur aus unserer Erwachsenenperspektive ist es vielleicht Chaos, macht Sauerei, bringt es uns in Stress. Aber aus der Kinderperspektive ist es einfach ein ganz authentisches Verhalten. Und so geht diese Verbiegung, diese Orientierung im Außen ganz arg früh los. Und für uns ist das normal. Aber es ist einfach nur, weil wir so geprägt worden sind.
Das ist ja auch, das war ja, ich habe ja ganz lang, also dieser Post war ja, den habe ich ja schon eineinhalb Wochen davor geschrieben gehabt, diesen Blogartikel, und habe den tagelang nicht online gestellt, weil mir immer wieder meine Angst war so groß, dass mir meine Kinder weggenommen werden, dass es über alles gegangen ist. Und mir ist aber dann bewusst worden, ich liebe dich, Mama, aber es war nicht meine Angst. Es war nicht meine Angst. Es war nicht meine Angst, dass mir die Kinder wegkommen, sondern die Angst von meiner Mutter damals. Mal zu filtern und zu sagen, ist das überhaupt meine Angst, mit der ich mich da beschäftige? Und ist es überhaupt real, dass das passieren könnte? Wenn ich jetzt darüber schreibe, wie ich mit meinem Sohn umgegangen bin, nachdem ich diesen Vorfall hatte, dass ich das reflektiert habe, dass ich da wochenlang darüber rede, dass ich heute noch darüber rede, ist das wirklich real, dass die mir jetzt meine Kinder wegkommen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Schlimmste, was passieren kann, wie mein Mann darüber geht, weil der muss ja dieses mittragen, also der, das, was ich schreibe, muss er ja mittragen. Und das Schlimmste, was passiert ist, das Jugendamt kommt. Und das Schlimmste, was passiert, ist ihnen, okay, die Mutter hat dann Knall gehabt, die weiß, was sie jetzt tut. Das Schlimmste, was passieren kann, sie schicken mich vielleicht noch zu einem Psychologen, der mir vielleicht irgendwie hilft. Also das sind die schlimmsten Faktoren, die passieren hätten können. Und die habe ich mir aufgeschrieben. Dann habe ich gesagt, das Schlimmste, was passieren kann, ich sitze bei einem Psychologen und rede über meine Probleme. Okay, passt.
Genau.
Ich weiß, was gut ist. Was willst du das eigentlich machen? Also, warum willst du das überhaupt schreiben? Und sagt, weil ich was von der Seele schreiben will, weil mir das irgendwie tut dieses Schreiben, und weil ich dieses Schweigen brechen will. Ich will nicht mehr unter den Familienteppich kehren. Und das war meine Intention dahinter. Und jetzt, dann tu. Ich trage es mit, also ich muss ja da mittragen. Aber die Angst ist das, was mich so gelähmt hat, eineinhalb Wochen lang. Und es war gar nicht meine. Aber das leitet gleich mein nächstes Thema ein, weil ich würde gerne wissen, das Trauma ist ja für mich ist ja momentan überall. Also Trauma ist momentan überall. Aber was sind typische Symptome für ein, also wo erkenne ich anhand meines Körpers, dass ich jetzt vielleicht traumatisiert sein könnte und vielleicht hinschauen?
Also Trauma ist ja, also die Begrifflichkeit Trauma ist irgendwie negativ besetzt. Also Trauma klingt erstmal so wie hochpathologisch, unheilbare Krankheit, ganz schrecklich. Und ich versuche immer darauf hinzuweisen, nein, Trauma ist etwas, was wir erlebt haben, was unsere Reaktionsmuster geprägt haben, was jedem passiert. Also ich glaube auch nicht, dass man ein Trauma erlebt hat, sondern man hat viele verschiedene Traumata erlebt. Und wir können jetzt sagen, gut, Probleme sind normal, Ausraster sind normal, Krankheiten sind normal. Aber nach meinem Verständnis ist es eben so, dass ganz viele Mini-Traumatisierungen mag ich es gar nicht nennen, weil in der Situation, wo wir es erlebt haben, ist es für unsere Psyche überfordernd. Wir haben ein Verständnis für Schocktrauma, für Kriege, Vergewaltigungen, für ganz schlimme, brutale Gewalt von außen. Das ja, findet auch statt, aber diese kleinen Verletzungen, die viel subtiler sind, dieses Schweigen, dieses Schreien lassen von Babys, nicht da sein, nicht sehen in seiner Art, das sind die Dinge, die uns viel mehr prägen und an die haben wir keine Erinnerungen. Dazu kommen natürlich dann auch tatsächlich nur Gewalterfahrungen, die haben wir meistens auch alle erlebt, aber die sind erstmal aus unserem Bewusstsein weg. Also ich versuche das Menschen zu erklären, es gibt ja immer die Perspektive der Eltern, der Mutter und die Perspektive des kleinen Kindes. Also zum Beispiel ist es für ein entstehendes Kind maximal traumatisierend, wenn es spürt, ich bin nicht gewollt. Aus der Perspektive der Mutter ist es ja eine ganz andere Sicht. Also die denkt, oh Gott, schon wieder schwanger. In meiner Familiensituation, ich bin vielleicht beruflich gerade engagiert oder die Beziehung ist schlecht oder ich habe schon 3 Kinder, bin eh schon total überfordert. Aus der ihrer Perspektive ist es eine absolut normale, logische Reaktion. Aber für mich als Kind ist das Trauma, weil ich spüre, es gibt ein Nein. Und es gibt auch für mich ein Ja. Und irgendwo muss ich jetzt schauen, wie ich quasi mit dieser Ablehnung trotzdem meinen Platz finde. Und ich erinnere mich nicht mehr, aber ich werde später im Leben immer das Thema haben, darf ich sein? Ist es wirklich in Ordnung? Darf ich mir einen Platz im Leben nehmen? Und das sind so Grundprägungen, die unsere Brille prägen. Wir erkennen es nicht. Wir können erkennen an unserem Trauma, also wir können Trauma erkennen an unseren Stressreaktionsmustern. Also wo sind wir unglaublich tief gekränkt? Ängste, wo wir keinen Zusammenhang bekommen, Panikattacken, wo wir uns nicht erinnern, dass uns irgendwas Schlimmes passiert ist. Also alles auf dieser Symptomebene. Krankheiten, also Trauma blockiert Energie. Und in der Psychosomatik gibt es den Ansatz ja auch, Stress hindert, blockiert unser Immunsystem und unser Hormonsystem, unser Nervensystem. Also die Ursache von Krankheit ist Stress. Die gehen noch nicht mal von Trauma aus, aber Trauma ist chronischer Stress. Bei Trauma gibt es immer einen Anteil quasi, der verdrängt wird, der diesen schmerzhaften Anteil hält. Also Traumaenergie, zu viel überfordern, Trauer, Schmerz, Wut ist abgekapselt in unserem System. Und es feuert permanent Energie. Wir haben Überlebensanteile, die dafür schauen, dass das abgekapselt bleibt, dass das nicht an die Oberfläche kommt, dass wir auch uns schützen, um nie wieder in solche Situationen zu kommen. Also wir werden besonders brav, wir werden besonders lieb, besonders angepasst oder besonders stark. Also es gibt Menschen, die haben gemerkt, okay, ich habe viele Ohnmachtserfahrungen erlebt. In solche Situationen werde ich nie wiederkommen. Ich werde mich anstrengen, um im Leben eine machtvolle Position zu haben, dass ich in Zukunft die Leben in der Hand habe, dass mir das nie wieder passiert. Und die sind ultra engagiert und ich frage mich manchmal, welche unglaubliche Energie Menschen aufbringen, ihre Ziele zu verfolgen. Je extremer und auch je mehr auf Kosten von anderen, auf Kosten von der eigenen Gesundheit, auf der Familie, was auch immer, also quasi solche extremen Machtziele verfolgt werden, steht aus meiner Erfahrung immer eine traumatische Ohnmachtserfahrung dahinter. Also viel traumatische Ohnmachtserfahrung, wo dieser Mensch sich geschworen hat, nie wieder in diese Ohnmachtstellung zu kommen. Wir können auch zum Beispiel besonders perfektionistisch werden, weil wir immer kritisiert worden sind. Und wir merken, so wie wir sind, sind wir nicht in Ordnung, also strengen wir uns besonders an. Und wir wissen, im Gewissen, also das funktioniert gut, solange wir nur für uns selber zuständig sind. Wenn wir in einer Beziehung sind und wenn Kinder dazukommen, wird es schwierig, unseren hohen Anspruch an uns selber zu halten. Und wir können dann nicht einfach sagen, gut, der Haushalt ist jetzt halt nicht mehr so perfekt mit kleinen Kindern, sondern zwanghaft versuchen wir, diese alte Ordnung aufrechtzuerhalten, weil wir uns darüber definieren. Und also ich habe viel schon über Lebensstrategien geschrieben. Es gibt eine Unmenge von Überlebensstrategien, die quasi uns schützen sollen vor künftigen Trauma-Erfahrungen. Und dennoch ist es uns nicht möglich. Immer wieder poppt diese Energie hoch, wenn wir in Situationen kommen, die uns emotional an diese Ursprungserfahrung erinnern. Und dann rutschen wir quasi in diesen traumatisierten Anteil, fühlen uns entweder genauso hilflos wie damals, also wie als zweijähriges Kind, nicht in der Lage zu sprechen, zu handeln, obwohl wir sonst souverän im Leben stehen. Also ich weiß nicht, du kennst es vielleicht, da kommt irgendjemand blöd von der Seite und dir fällt nichts mehr ein. Also du bist so ein Sportgewand und die Sprache versagt. Und hinterher, wenn du dich wieder beruhigt hast, denkst du, also so ein Arsch, hast 1000 Sprüche auf Lager, die du dem jetzt mal geschwind um die Ohren hättest schmeißen können. Aber in der Situation komplett ausgenommen. Oder du kommst in eine Rage, in eine Wut, haust deine Kinder, schreist deinen Mann an. Bevor du realisierst, was du tust, bist du schon draußen. Weil das aus diesem traumatisierten Anteil, der in unserem Hirnstamm gespeichert ist, also auf Flucht, Kampf programmiert ist, sofort rausschießt, geht dann unserem Frontalhirn vorbei. Also die kontrollierende Instanz, die eigentlich normal dafür sorgt, dass wir souverän im Leben stehen, entscheiden können, abwägen können und so verhalten, geht in dem Moment nicht, zack, schon draußen, bevor unser Hirn anfängt zu überlegen, was jetzt eine sinnvolle Entscheidung wäre. Und daran können wir eben das Trauma erkennen. Also an unseren nicht kontrollierbaren Reaktionsmustern und an unseren Körpersymptomen. Also Trauma ist so eine verleugnete Wahrheit. Und ich finde, der Körper ist wie so ein wie ein Warnsignal. Also der weist uns darauf hin, hier gibt es eine Realität, die verdrängt und verleugnet wird. Schau hin, was ist hier los? Und wenn wir uns beobachten, der Körper schickt erst mal zaghafte Symptome. Also erstmal ist ein Kopfschmerz, der immer wieder kommt. Dann ist vielleicht ein Magenziehen, wenn wir in Situationen kommen, die uns unbehaglich sind. Wir haben keine Idee, wie wir reagieren können. Unser Körper weist uns aber darauf hin, hier stimmt was nicht. Also du hältst dich zurück, zum Beispiel, obwohl was gesagt gehört. Du hast Ärger in dir, den du nicht zum Ausdruck bringst. Also für diese unterdrückten Emotionen, die wir, weil wir ja auch so erwachsen sind, runterregulieren, findet dann der Körper einen Ausgang.
Halsschmerzen.
Also erstmal relativ harmlose Symptome. Reagieren wir dann nicht drauf, bringt der Körper stärkere Geschütze ins Spiel. So nach dem Motto, schau endlich hin. Wir verstehen in der Regel die Botschaft nicht. Also was wir tun, wir nehmen ein Medikament, wir gehen zum Arzt. Das ist ungefähr so, wie wenn dein Auto irgendein Problem hat, die Kontrolllampe leuchtet auf, du gehst in die Werkstatt und der sagt, ja, weiß ich nicht, finde nichts, bauen wir mal die Kontrolllampe aus. Also wir wollen natürlich beschwerdefrei sein, wir wollen die Symptome weghaben und unser Schulsystem bedient uns auch in dieser Denke. Also körperliche wie psychische Symptome sind quasi ein Problem, das es wegzumachen gibt. Aber ohne dass wir die Botschaft dahinter verstehen, kriegen wir es nicht weg. Also wir können vielleicht ein Medikament finden, das jetzt quasi das Halsschmerzen weg ist, aber dann drückt es halt am Magen wieder raus. Dann können wir sagen, ja gut, ist vielleicht eine Nebenwirkung von der Tablette, was vielleicht tatsächlich auch noch der Fall sein kann. Aber schlussendlich braucht unser Körper ein stärkeres Signal, um darauf aufmerksam zu machen. Und ich würde auch sagen, Trauma ist blockierte Energie. Also ich spreche immer mit Menschen, die so Energiearbeit machen, also die Energie wieder in Fluss zu bringen. Und meine Mutter zum Beispiel, die war Masseurin, die hat quasi energetisch das weggeknetet, die hat auch Akupunktur gemacht. Und die hat damals schon gesagt, naja gut, das ist erstmal weg, das Symptom ist besser, aber das kommt immer wieder zurück. Und nach meinem heutigen Traumaverständnis denke ich, ja, logisch kommt es wieder zurück. Weil das Problem ist ja noch nicht angeschaut. Also die Ursache haben wir noch nicht im Blick. Wir haben halt eine Linderung für Symptomatik gefunden. Wir haben die Energie wieder in Fluss gebracht, weil Trauma blockiert Energie. Aber ohne, dass wir das Trauma im Blick haben, feuert das Trauma ja permanent wieder Energie und blockiert wieder den Fluss. Und aus dem Grund finde ich Trauma-Integration eben so kostbar, weil wir Dinge, die wir erlebt haben, die wir aus unserem Bewusstsein, weil sie damals zu viel waren, abgespalten haben, wieder zu uns nehmen. Und alles, was sein darf, verändert sich und macht keinen Stress mehr. Aber es gibt so in uns eine Angst, also die ist alt. Das bringt uns um. Da dürfen wir nicht hinschauen. Das müssen wir unter Verschluss halten, weil wir haben es einmal gerade knapp überlebt. Und das finde ich heute das Schwierigste an der Traumaarbeit, diese Wächter quasi, die versuchen, den Deckel da drauf zu halten, mit ins Boot zu nehmen, dass die erkennen, das macht Sinn. Wir haben ein entspannteres Leben, wenn wir da hinschauen. Aber erstmal gibt es diesen Schutz vom Organismus, never ever. Trauma war überwältigend, Todesgefahr, gut, dass wir es überlebt haben, nie wieder hinschauen, never.
Ist das nicht auch dieser Gedanke von uns, die Kindheit ist die schönste Zeit des Lebens und da kann nichts Schlimmes sein. Also die Kindheit ist ja das, ich meine, da ist ja alles noch sorgenfrei, das ist ja alles so perfekt und alles so toll. Und dass wir deswegen ja auch sagen, wir schauen da nicht hin, weil dann müssten wir uns ja eingestehen, da wird nicht alles so toll, was ja auch seine Berechtigung gehabt hat, weil, weiß nicht, alleinerziehend, weil auch selber schwieriges Umfeld. Aber dieses Nicht-Hinschauen, dieses Verleugnen macht uns ja dann so wahnsinnig.
Ganz genau. Und dieses, also da gibt es zwei Realitäten. Da gibt es die eine Realität, die wir uns aus Schutz zurechtlegen. Also es war eine tolle Kindheit, es war alles perfekt. Und die andere Realität ist die, so wie ich es als Kind schmerzhaft erlebt habe. Aber es ist so, wir realisieren als Kind, unser Überleben hängt ab, dass wir in diesem Familiensystem sein können. Also die Mama, der Papa, also unsere engsten Bezugspersonen verstehen mich nicht. Das sind im Prinzip diejenigen, die den Schmerz bei mir auslösen. Wo soll ich denn hin? Also das kapiert jedes Kind ganz schnell, um überleben zu können, brauche ich Mama und Papa. Ich muss irgendwo dieses Bild zusammenbekommen, liebe Mama, böse Mama, lieber Papa, böser Papa. Also das, was schwierig ist, verdrängen wir und wir halten es aufrecht, was schön ist. Daran klammern wir uns fest. Das ist wie so ein Halt. Und ich erlebe das ganz viel in der Beratung, dass die Loyalität zu den Eltern, also das positiv sehen wollen, was eine überlebensnotwendige Strategie war in unserer Kindheit, wir daran so festhalten, dass wir unsere eigene Realität, unser eigenes Empfinden dafür opfern, lieber Krankheitssymptome in Kauf nehmen, als diese Illusion der perfekten Kindheit aufzugeben, weil wir so an diese Eltern gebunden sind. Und weißt du, wenn es jetzt nur in Anführungszeichen Stress ist, Beziehungsstress, das ist schon total schwierig, total schlimm. Aber wenn wir dann wirklich ernsthaft krank werden, Krebs bekommen, was wirklich lebensbedrohlich ist, der einzige Weg quasi da wieder zu sich selber zu kommen, ist, sich die erlebte Realität einzugestehen. Und es bedeutet nicht mal, dass wir mit den Eltern brechen müssen. Weil wir können heute aus Erwachsenenperspektive sehen, die hatten echt ein scheiß Leben. Also in der Position, wo die waren, das war gnadenlos. Natürlich konnten die nicht so da sein für uns. Aber wir versuchen Erklärungen. Aber schlussendlich geht es darum, den Schmerz, den wir erlebt haben, zu uns zu nehmen. Und dafür scheuen wir uns extrem. Weil wir wissen, das war brutal, brutal schlimm. Und lieber halten wir uns an irgendwelchen Konstrukten fest, als uns diesem Schmerz zu stellen. Und das noch Verrücktere eigentlich an der ganzen Sache ist, aus heutiger Perspektive ist dieser Schmerz nicht bewältigt, nicht zu bewältigen, sondern wir können, man kriegt vielleicht einen Heulkrampf oder so, aber es ist in einem aushaltbaren Maß. Und wenn wir eine gute Begleitung haben, wo quasi das in dosierter Weise wir uns unsere Realität stellen können, ist das niemals überfordernd, weil wir sind heute einfach in einer komplett anderen Situation. schwierig ist, Traumaarbeit mit Kindern zu machen. Also ich arbeite auch nicht mit Kindern, weil die Eltern schlussendlich für die Traumatisierungen ihrer Kinder zuständig sind. Wenn die Eltern an ihren eigenen Traumata arbeiten, unterstütze ich die Kinder, dass die ihren Schutzmechanismus reduzieren und sind quasi schutzlos den Attacken ausgeliefert. Wir haben schon viele Strategien, Überlebensstrategien sich ausgesucht, die die bitter nötig haben, um in diesem Familiensystem überleben zu können. Und da geht keine Trauma-Integration. Also die Eltern, wenn die ihre Traumas im Griff bekommen, retraumatisieren die ihre Eltern nicht mehr. Und dann können die Kinder auch quasi ihre Schutzstrategien langsam reduzieren. Aber nicht, solange sie in diesem dysfunktionalen Familiensystem gehalten sind. Macht gar keinen Sinn.
Also ich schreibe ganz viel darüber, weil ich immer wieder sage, die Kinder leben in dieser Beziehungsdynamik, die wir leben, die wir selbst so erlebt haben, weil wir leben ja in den Partner, den wir uns aussuchen, hat ja alles einen Grund oder ist ja so, wie es ist. Und ich glaube aber, meine Interpretation ist wirklich, dass wir viel zu wenig daran arbeiten, unsere Beziehungen heutzutage. Früher sind sie zusammengeblieben, weil sie zusammenbleiben mussten. Jetzt können sie sich alle gleich trennen und schauen aber nicht dahinter, was da eigentlich wirklich los ist, um dann auf eine Beziehung auf Augenhöhe zu kommen. Und das ist extrem viel Arbeit und das ist auch extrem viel Selbstreflexion. Und das kann ich von meinem Partner nicht verlangen. Und wenn ich das in den Krieg kriege, kann ich mit meinen Kindern noch so bedürfnisorientiert und bindungsorientiert sein, wenn ich meinen Partner ständig ins Gesicht pupse. Aber die viel wichtigere Frage, die ich mir jetzt bei diesen ganzen Themen stelle, es gibt traumatische Erlebnisse, die wissen wir nicht. Wir haben Symptome, wir kommen mit Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Bandscheibenvorfällen, whatever, Depressionen, Angstzustände. Kommen dahin, wir kriegen vom Arzt ein Medikament oder sagen, wir sind was im Kopf, kriegen ein bisschen was zur Beruhigung. Aber wie finde ich die Ursache? Was gibt es für Methoden, dass ich sage, okay, es gibt so Sachen, die mich damit auseinandersetze, wie so, da wirst du rausgesetzt und dann kommst halt in diese Schlafphase, kurz vor dieser Schlafphase, wo du ganz klar bist, wo du dann alle Bilder siehst. Aber die Gefahr bei diesen Dingen ist ja, dass ich dann überschnappe, weil dann kommen diese Bilder und dann bin ich da und dann ist mich hilflos in dem Moment.
Also, dass wir diese Bilder nicht haben, ist ja ein gesunder Schutz unserer Psyche, uns vor dieser Überflutung zu schützen. Also, das ist ja erstmal an sich gut. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir dosiert an die Ursache unserer Symptome hin, sodass es unser psychisches System nicht überfordert. Und also es gibt verschiedene Trauma-Integrationsmethoden. Die Methode, die ich arbeite, die heißt Selbstbegegnung mit dem Anliegensort. Also das ist eine Aufstellungsmethode, die hat sich entwickelt, oder der Franz Ruppert, der Begründer, hat es aus den Familienstellen entwickelt. Also ich selber bin mit Familienaufstellungen, ich weiß nicht, für jeden, der das kennt, sehr früh in Kontakt gekommen. Also die Idee ist, wir übernehmen Strukturen aus unserem Familiensystem. Also der Bernd Hellinger, der das begründet hat, also gibt es systemische Verfahren, die sind noch älter, aber bei uns ist so dieses hellingerische Familienstellen das bekannteste, sagt, es die Ordnung der Liebe kam irgendwann durcheinander. Also Vater und Mutter stehen nicht an dem Platz, an dem hingehören. Die Ordnung der Geschwisterreihe ist auch nicht in Ordnung. Es gibt vielleicht nur irgendwelche Komplikationen mit Onkel, Tante sowieso. Es geht darum zu schauen, was hat dieses System mit uns gemacht? Und dann aber mit dem Blick, wie kann ich das System in Ordnung bringen, sodass ich damit wieder klarkomme. Und ich fand es unglaublich, wie das funktioniert. Also da werden in der Gruppe, in einem Gruppenprozess Stellvertreter gesucht für Vater, Mutter. Die stellen sich dann auf und man kann sehen, das hat mit meinem Konflikt zu tun. Also wir können erkennen, jawohl, genauso gebiert sich mein Vater, genauso verhält sich meine Mutter. Und das fand ich unglaublich faszinierend.
Fremde Menschen.
Fremde Menschen, die im Prinzip keine Ahnung haben. Also dort in den Familienstellen war es noch notwendig, dass man Informationen zur Familienkonstellation gibt, sodass die sich da in diese Situation reindenken können. Und das fand ich interessant. Und habe aber manchmal Prozesse erlebt, das war für mich komisch. Also zum Beispiel einmal eine Frau, also dort geht es darum, um diese Ordnung der Liebe wiederherzustellen, Vater und Mutter zu ehren, dass die einem das Leben geschenkt haben. So wie wir aus Traumabrille wissen, sind im Prinzip die Eltern, die haben uns zwar das Leben geschenkt, aber das sind die, die uns am meisten traumatisieren. Und da war eine Frau, die hat sich bockig in die Mitte gestellt. Die hat, also der Aufstellungsleiter hat ihr den Satz gegeben, sie soll sich verneigen vor der Mutter und ihr für das Leben danken. Und wie so ein bockiger Esel hat die sich hingestellt und hat gesagt, also für dieses Leben bedankt sie sich gar nicht. Auf das hätte sie nämlich richtig mal gerade verzichten können. Und dann dachte ich, ja gut, wenn die nicht zur Versöhnung bereit ist, dann muss die halt ihre Probleme weitertragen. Aber ich habe schon gemerkt, irgendwas ist komisch. Und dann habe ich gedacht, nee, also das ist mir jetzt alles zu spooky und zu esoterisch mit diesen Familienaufstellern. Also ich lerne was Richtiges. Also ich mache eine richtige psychologische Ausbildung, wo das Hand und Fuß hat, wo das logisch nachvollziehbar ist und weil wir hier nicht mit irgendwelchen komischen Resonanzschwingungen da rummachen. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe eine logotherapeutische Ausbildung und da gibt es tatsächlich auch imaginäre Verfahren, wo so innere Bilder hochgeholt werden. Das ist auch so ein bisschen jetzt nicht mehr ganz so logisch nachvollziehbar, aber es wirkt, also das unbedingt. Und ich habe aber trotzdem gemerkt, es gibt Reaktionsmuster, die können wir nicht verändern mit unserem Verstand, mit unseren Strategien, die wir uns zurechtlegen. Irgendwas funkt da immer dazwischen, irgendeine Energie kretscht dazwischen. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht und kam auf die Traumatheorie. Und da habe ich habe einen Vortrag von dem Franz Ruppert gehört um das frühe Trauma. Und dann ist mir das wie Schuppen vor den Augen gefallen. Es sind diese ganz frühen Erfahrungen, die unser Leben prägen, die unser Bild für die Welt prägen, unsere Beziehungsmuster prägen. Natürlich, aber da kommen wir durch ein Gespräch ja überhaupt gar nicht hin. Und dann habe ich sämtliche Bücher von dem gelesen, der Wissenschaftler, der erklärt das auch sehr einleuchtend, sehr logisch, sehr fundiert. Und dann stellt sich raus, der arbeitet auch mit so komischen Aufstellungsprozessen. Dann habe ich gedacht, ja Schmarrn, jetzt habe ich gedacht, das hat jetzt mehr Hand und Fuß. Also fahre ich dahin, schaue mir das an. Und dann war ich doch schon wirklich sehr geflasht, wie das funktioniert. Also wir saßen in einer Runde mit 40 Menschen und es wird mit dem Anliegensatz gearbeitet. Also das muss man sich vorstellen. Man schreibt ein Anliegen auf, zum Beispiel, was blockiert meinen Rücken? Oder warum habe ich Halsschmerzen? Wird aufgeschrieben auf dem Flipchart. Wildfremde Menschen, keiner kennt sich. Dann wird jedes Wort auf so ein, ich habe das hier, weißt du, auf so ein Post-it geschrieben. Also da schreibe ich dann drauf, was blockiert meinen Rücken? Fragezeichen. Und dann suche ich in dieser Gruppe mit Menschen jemand aus, der das Fragezeichen ist. Ich würde jetzt dich fragen, Katharina, wärst du für mich das Fragezeichen? Okay. Und dann kannst du sagen, ja, nimm ich. Dann babst du hier dieses Fragezeichen an und dann such dir halt verschiedene Menschen aus, bis alle Anliegen, Anteile quasi an Menschen vergeben sind. Und dann heißt es, ja, die können sich jetzt einfühlen. Und dann habe ich gedacht, ja, einfühlen. Klar, in ein Fragezeichen. Aha, Logo. Und dann war das so frappierend zu sehen, wie innerhalb von 5 Minuten eine ganze Familiengeschichte da liegt. Also da hupft vielleicht so ein Fragezeichen rum und sagt, was ist denn das hier alles für ein Scheiß? Ich blicke hier überhaupt nicht durch. Hier muss man Verordnung schaffen. Oder was auch immer. Also es war jedenfalls so einleuchtend, dass diese Wörter, diese Zettel quasi, Informationen enthalten, die den Konflikt wie auf einer Bühne darstellen. Also die Stellvertreter äußern einfach ihre Gefühle, ihre Wahrnehmungen und das ist dann wie, wenn ein Bühnenschauspiel stattfindet, wie es in meinem Inneren zugeht. Also jeder, der das gemacht hat, kann sehen, okay, so bin ich. Also so zwanghaft bin ich oder so ängstlich bin ich. Ich würde mal am liebsten flüchten. Manche stellen sich dann an die Tür, manche Anteile und sagen, ich würde hier am liebsten raus. Ich halte es hier überhaupt nicht aus. Dann sagt derjenige, der das Anliegen hat, okay, in Stresssituationen, Flucht, das ist mein Mittel der Wahl. Also so, dass sich Menschen erkennen, zum einen, ja, das bin ich, und auch erkennen können in dieser Außenanschau, was ist mein Problem? Also warum ist diese Situation für mich so aussichtslos? Warum bekomme ich das nicht gehandelt? Oder warum weist mein Körpersymptom genau darauf hin? Und Also ich habe mir das ein paar Mal angeschaut und habe gedacht, ja, das ist spooky, aber es funktioniert. Dann habe ich, dafür, also wenn es große Gruppen sind, wird es nach dem Losverfahren gemacht. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann in der Pause heimlich meinen Zettel auch noch reingeschmissen, weil erst ging ich ja mal davon aus, ich habe eh gar kein Problem. Also ich bin ja als Therapeut hier, um eine neue Methode kennenzulernen, um meine Klienten besser zu unterstützen. Und also so schlimmes Trauma habe ich nicht. Also ich habe keine Körpersymptome, ich habe auch keinen. Ja, Beziehung ist immer ein bisschen schwierig, aber haben wir eigentlich auch schon gut im Griff. Also ich nichts Trauma. Ich bin große Therapeutin, ich brauche das für meine Klienten. Und dann habe ich gemerkt, nee, je länger das ging, also irgendwie auch schon was Frappierendes. Ich kann ein Anliegen zum Beispiel aufstellen, ich will. Und dann kann man sehen, bei Menschen, die so ein Anliegen aufstellen, ein Ich und ein Willen, der steht denen gar nicht zur Verfügung. Das Ich ist das, was die Mama will, und das Will ist das, was der Papa will. Also ich glaube, dass ich etwas will, aber eigentlich bin ich Erfüllungsgehilfe von dem, was die Mama immer schon wollte. Und ich merke, irgendwas stimmt nicht. Ich bin mit dem, was ich mir als Ziele vornehme, nicht zufrieden. Macht mich nicht glücklich. Ich habe immer das Gefühl, ich bin nicht angekommen. Das ist noch nicht das, was ich eigentlich brauche. Ja klar, weil es gar nicht mein eigenes ist. Und das finde ich so, also ich bin der Meinung, diese Abstraktionsebene quasi wirklich zu sehen, wie es um mein Inneres bestellt ist. Also wir können uns nicht selber sehen, weil die Muster, die wir haben, sind für uns Realität. Also unser Partner kann uns vielleicht darauf hinweisen und sagen, du bist ja so wie deine Mutter. Dann sagen wir, oh nee, das kann gar nicht sein, bin ich nicht. Aber wir gestehen uns das nicht ein, wir können das auch nicht sehen, weil das ist die Brille, mit der wir schon ein ganzes Leben durch die Welt laufen. Erst wenn wir im Außen sehen, Moment, das stimmt, das bin ja gar nicht ich, das ist ja tatsächlich meine Mutter, bekommen wir ein Gefühl dafür, dass wir vielleicht komplett den falschen Zielen hinterherlaufen und aus diesem Grund unser Körper rebelliert, weil er zum Ausdruck bringt, Moment, du bist hier auf dem falschen Gleis.
Sprich dieses, ich bin nie zufrieden. Es muss immer eine Schippe mehr sein. Es muss immer mehr sein. Es ist nie etwas fertig, sondern jetzt habe ich das, das nächste muss ich gleich.
Ja. Zum Beispiel. Und also, vielleicht als Beispiel, dass das griffiger wird. Also, was habe ich im Kopf? Einen Satz, da habe ich neulich drüber geschrieben, auch wie so frühe Prägungen sind. Da kommt ein Mann, der ist Ende 50, der sagt, ich weiß nicht, was mir gut tut. Also ist jetzt vielleicht komisch, ich bin jetzt mein ganzes Leben, habe ich gelebt, aber ich habe immer das Gefühl, ich weiß nicht, was mir gut tut. Dann sage ich, ja gut, also wenn du es nicht weißt, können wir ja mal schauen, warum weißt du es nicht? Und er stellt dann diese Wörter auf, also es gibt die Möglichkeit, vielleicht das mal zu erklären, in der Gruppe, also da suche ich mir jemand aus, der in der Gruppe diesen Anteil repräsentiert, der dann irgendwas veranstaltet, dass sie erkennen kann, das hat mit mir zu tun. In der Einzelarbeit meint es, da gibt es so Bodenanker. Das habe ich natürlich wieder nicht liegen. Das sind solche runde oder eckige Scheiben, die lege ich im Raum aus. Und für viele Menschen ist es schwierig, sich in einer Gruppe mit so persönlichen Themen einzulassen. Für die ist es einfacher in der Einzelarbeit. Und es gibt auch wieder unterschiedlich, jeder Therapeut macht das anders. Also ich mache das so, dass ich mich dann in diesen einzelnen Anteil stelle. So wie wenn ich den Zettel bekomme, also nur halt mehrfach. Also dann stelle ich mir in das, warum weiß ich nicht, was mir gut tut, in jedes einzelne Wort. Das hat der das Anliegen hat, im Raum verteilt. Und dann stelle ich mir auf einen Anteil, ich setze mich dahin, bringe mich ganz zusammen und sage, ja, ich fühle mich, also ich hätte eigentlich Platz, aber ich darf keinen Platz einnehmen. Und da hängt ja noch in der Praxis ein Bild, das mir dann ins Auge stößt. Dann sage ich, also ich fühle mich wie in der Gebärmutter. Also ich fühle mich wie im Mutterleib. Da wäre Platz, aber ich darf keinen Platz einnehmen. Dann sagt der, okay. Er hat sich immer die Frage gestellt, warum er ein 7-Monats-Kind ist. Weil von Hochzeit zu Geburt sind 7 Monate. Das hat er schon 5-mal nachgerechnet. Seine Mutter sagt, nö, also er war normal geboren und so. Er ist halt ein bisschen schneller gewachsen. Dann sagt er, für ihn macht es jetzt plötzlich total Sinn. Er ist in Oberschwaben erzkonservativ katholisch groß geworden. Die Mutter war schon, sagt der Logo, die war schon schwanger, bevor die geheiratet haben. Blitzartig haben die eine Hochzeit arrangiert. Wir haben dann die Mutter noch dazu genommen. Die Mutter stellt sich hin, zieht den Bauch ein, so ganz demonstrativ. Schaut her, ich bin schlank. Also schwanger bin ich nicht. Schaut, was ich für eine schlanke Taille habe. Das Kind, also dieser Anteil damals noch, für den war das existenziell, dass er sich quasi ganz klein macht, dass man ihn nicht sieht. Nur dann darf es sein, dann ist es auch legitim. Der ist natürlich weitergewachsen, der hat Anteile, die gesund im Leben stehen, aber er hat immer so dieses Gefühl, er darf sich nicht zu viel Platz nehmen. Also er muss quasi mit dem Hüsehocker zurechtkommen. Und er sagt, er kann das sehen, das ist ein Lebensmuster, das sich sein ganzes Leben lang durchzieht, dass er quasi immer mit den Brosamen, die irgendjemand übrig lässt, zufrieden ist. Und in diesem Prozess wird quasi der Psyche klar, also dem Menschen, der das Anliegen aufstellt, klar, Moment, also das ist ja schon längst vorbei. Und ich darf heute sein, ich bin ein rechtmäßiges Kind, ich bin ein Mensch, der einen Platz in deinem Leben haben darf. Die Situation ist nachvollziehbar, aber die ist rum. Und in dem Moment entspannt sich die Psyche und kommt erstmal bei sich selber wirklich an. Weil ein Teil quasi hängt immer noch in dieser frühen Geburtserfahrung, in diesem Mutterleib, die ist noch gar nicht auf die Welt gekommen, wenn du das bildlich so nehmen willst. Und so passiert, dass unsere Psyche fragmentiert wird durch diese extremen Erfahrungen. Spalten wir immer hier was ab, Also wir sind am Ende nur noch halb unterwegs und kennen uns aber gar nicht anders und glauben, so halb wie wir sind, sind wir ganz. Und wenn wir Trauma-Integration machen, werden wir immer mehr ganz, kommen immer mehr in unsere Kraft. Also wir spüren Trauma auch, dass das Leben wahnsinnig anstrengend ist. Also wir haben das Gefühl, andere leben leichter. Für uns kostet es uns immer viel, viel Energie, Dinge zu tun. Na klar, wenn quasi je mehr abgespaltene Lebensenergie wir haben, desto schwerer geht unser Leben. Also deshalb sage ich auch, also das Motto der Trauma-Integration ist, vom Überleben zum Leben zu kommen, indem wir Dinge, die damals nicht sein dürften, heute zu uns nehmen, dass die sein dürfen und wir quasi in unserer Ganzheit in den Kontakt zu uns selber wieder ankommen. Und das ist unglaublich befreiend. Und jeder, der sich auf diesen Prozess einlässt, kann das nur bestätigen. Also ich kann es für mich bestätigen, weil ich das auch einfach durch viele Aufstellungsprozesse gemacht habe und erstaunliche Dinge erlebt habe. Also ich würde heute für mich auch sagen, ich meine, die Realität, die wir erlebt haben mit unseren ganzen Abspaltungen, das ist das, so wie wir in die Welt schauen. Also wir haben vielleicht einen Grauschleier oder einen Pastellschleier über die Farben der Welt. Und wenn wir diese Trauma-Integration machen, merken wir plötzlich, die Farben sind klarer, die sind leuchtender. Dass das möglich ist, hatten wir ja noch gar nicht auf dem Schirm. Weil wir kennen ja nur die Realität, in der wir leben. Und erst wenn wir diese Erfahrungen machen, spüren wir, das Leben ist lebendiger, ist intensiver, ist farbenfroher. Vorher haben wir uns mit dem Zustand als Ist-Zustand einfach arrangiert. Wenn wir jetzt eine schlimme Depression haben, merken wir schon, in dieser depressiven Phase ist alles noch viel grauer, dann geht's wieder besser. Aber dass auch das, was wir als guten Ist-Zustand erleben, immer noch einen Grauschleier hat, ist uns ja fremd. Wir können es nur spüren, wenn wir andere beobachten und das Gefühl haben, die leben irgendwie leichter, denen gehen Dinge leichter von der Hand, die können mit schwierigen Situationen leichter umgehen. Also wir sind irgendwie empfindlich, wir sind kraftlose, wir sind nicht so energetisch, wir sind dich, wir sind das.
Schwierig gehen. Das muss immer schwierig gehen. Also wenn alles schwierig gehen muss.
Genau. Und dann denken wir, gut, wir sind halt so, wir sind halt irgendwie ungenügend, hat die Mama einmal schon gesagt, wir kriegen es eh nicht auf die Reihe, wir sind nicht gut genug, also haben wir ein Problem. Und Traumaerfahrungen sind nicht unser Problem. Und zum Beispiel auch, wenn ich eine psychiatrische Diagnose bekomme. Ich finde das ganz, ganz gefährlich. Also wenn junge Menschen einen Stempel bekommen, sie haben eine Depression, sie haben eine bipolare Störung, sie sind schizophren. Also ich bin blablabla. Nein, die Lebenserfahrungen, die wir gemacht haben, die Lebensumstände sind blablabla. meine Diagnose, mein Symptom ist eine normale Reaktion auf das, was ich erlebt habe. Das ist ein riesiger Unterschied. Und dann kann ich schauen, was habe ich denn alles Verrücktes erlebt, um dann quasi meine Wahrnehmung, meine Ganzheit wieder zurückzuerlangen, um zu erkennen, stimmt, ich bin gar nicht verrückt. Das, was ich erlebt habe, ist verrückt. Und in dem Moment wird meine Psyche wieder stabil, indem ich das, was, weil es nicht aushaltbar war, von mir abgespalten habe.
Und jetzt integrieren.
Und je mehr auch, also deshalb, da bin ich dann auch ganz energisch, je mehr wir Symptomatiken als selbstverständlich erachten, desto mehr nehmen wir uns den Zugang, die Traumata anzuschauen. Also wenn es normal ist, dass wir mit 30, 40 Rückenprobleme haben, weil alle das haben und es quasi ein natürlicher Abnutzungsprozess ist, machen wir uns gar nicht mehr auf die Suche. Also zum Beispiel gestern, das hat ja für einigen Aufruhr gesorgt, habe ich gesagt, diese Definition für Kinder, gefühlsstarke Kinder ist auch eine Pathologisierung. Große Aufschreien, nein, das wird dann als, das ist eine besondere Gabe, eine Hochsensibilität bei Kindern, das ist eine besondere Gabe. Endlich verstehe ich mein Kind, warum das so komisch reagiert. Also ich gebe dem Symptom vielleicht noch eine wertschätzende, eine positive Konnotation. Aber im Endeffekt drücke ich meinem Kind einen Bubble auf, einen Stempel. Du bist gefühlsstark. Im Endeffekt, deine vielen Gefühle sind ein Problem. Ich sage dann, nee, ich gehe da sehr wertschätzend und sehr positiv damit um. Aber warum brauche ich den Begriff? Ich brauche den Begriff, weil die Emotionen, die dieses Kind hat, für mich zu viel sind. Ja, warum ist es für mich zu viel? Also es hängt mit meinem Erleben zu tun, wenn ich meine Emotionen so weit runterreguliert habe, um das alles überleben zu können, ist natürlich die natürliche Expression des Kindes für mich, für mein Bewältigungssystem zu viel. Und da ist natürlich viel einfacher zu sagen, das Kind hat zu starke Emotionen, anstatt zu sagen, ich habe ein Problem mit Emotionen. Aber wenn ich ehrlich bei mir hinschaue, kann ich sehen, das ist meins. Und in dem Moment, wenn ich die Verantwortung zu mir nehme, kann ich die Kinder unterstützen und auch entlasten. Nicht, dass die schon wieder das Problem sind. Das ist ja nichts anderes, wenn ich sage, du bist schizophren. Nicht die Umstände sind das Problem, sondern der Mensch ist das Problem. Und das ist ein Extrem, also es sind natürlich zwei Extreme. Aber ich finde, der Unterschied ist so groß nicht. Es ist eine Zuschreibung, die mit mir nichts zu tun hat, sondern meine Art, Dinge zum Ausdruck zu bringen, sind offensichtlich nicht in Ordnung, nicht gesellschaftskonform. Genau. Und dann ist dann immer nur die Frage, was ist die Gesellschaft? Wenn die Gesellschaft verrückt ist, sind vielleicht meine Symptome das einzig Gesunde.
Da gebe ich dir recht. Ich wollte den Abschlusssatz noch sagen, weil war jetzt sehr viel Information. Ich danke dir wieder. Aber ich habe mir für mich immer fest, also für mich vor eben wie das war mit meinem Sohn festgelegt. Und das hat der Dame, die ich sehr kenne, ein Buch darüber geschrieben. Und die Janine, wie gesagt, immer von mir und nie, das Kind ist nicht das Problem, es sind meine Lebensumstände. Mhm. Und ich diesen Satz verinnerliche immer, immer wieder, dass mein Kind ist die Situation, nicht das Problem. Unsere Kinder sind nie das Problem. Und wir sind nur die Symptomträger für das, was bei uns nicht wichtig wäre.
Genau.
Wenn sie extrem klein sind. Vor allem, wenn die erst so 4, 5, 6 sind, das sind nicht das Problem.
Genau. Und in diesem kindlichen Denken wollen die tatsächlich auf die Schieflage im System aufmerksam machen und uns entlasten. Im Prinzip, also das ist natürlich ja nicht bewusst. Das ist so, wie wenn unser Körper rebelliert, unser Rücken rebelliert, unser Magen rebelliert. Schau hin. Also wir können um so ein Kind, wir können nicht wegschauen, aber wir können es anschauen. Und eins wollte ich nur sagen, das habe ich jetzt vorher verlauter erzählen, warum dieses mit diesem Anliegensatz. Also Dinge, die traumatisch sind, waren zu viel. Und dieser Anliegensatz, der 5 Worteinheiten beinhaltet im Moment. Der Rupert ändert die Methode immer wieder, es waren schon mal mehr. Aber 5 ist das, wo wir quasi von uns, wenn wir dahin spüren, freigeben, traumatische psychische Ereignisse anzuschauen auf dieser Bühne, so dass wir uns nicht überfordern. Wir können nicht alles von jetzt auf gleich alle Traumata integrieren und anschauen. Aber wir wissen, was für uns möglich ist. Und ich finde es unglaublich wichtig, wenn Trauma-Integration stattfindet, dass wir die Zepter in der Hand haben. Also, dass wir den Prozess steuern, in welchem Tempo. Also, ich breche auch Prozesse ab, wenn jemand sagt, nein, das war zu viel Information, das reicht, ich kann nicht mehr. Also nicht ich als Therapeut bin der, der kompetent ist. Also ich habe natürlich mein Hintergrundwissen, ich kann die Begleitung machen, aber ich sage nicht, was irgendjemand tun muss. Also ich forciere den Prozess auch nicht. Ich lasse das geschehen. Also das ist nicht, das ist auch vielleicht ungewöhnlich, wir wollen ja Lösungen. Diese Arbeit ist nicht lösungsorientiert. Die ist erstmal darstellend, damit unsere Psyche langsam die Bilder zu sich nehmen kann und zu erkennen, was ist eigentlich mit mir los. Und das setzt einen schrittweise Veränderungsprozess in Gang. Es ist ja manchmal so, dass ich als Therapeut sehr viele Dinge in der Aufstellung sehe und wenn ich die Menschen frage, was nimmst du jetzt aus dieser Aufstellung mit, dann haben die nur einen Bruchteil von dem im Bewusstsein und sagen, ja, ja, so war das. Und ich lasse das dann bewusst so stehen, weil ich weiß, das braucht einfach Zeit, bis die Psyche das integrieren kann, bis die Bilder zulassen kann. Und da hat jeder sein ganz eigenes Tempo. Das kann durch nichts beschleunigt werden. Und wir wollen natürlich immer schnell eine Lösung her. Und jetzt gibt es so ein tolles Tool mit dieser Anliegenmethode, also quasi eine Aufstellung, ich stelle mein Problem auf und zack, ist sofort gelöst. Das ist dann manchmal sehr frustrierend. Und interessant ist einfach da auch, sich zu beobachten, weil die Integration geht ganz, 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 ganz langsam. Und ich mache dann gerne Termine 4 Wochen später mit den Klienten aus, einfach mit denen dann zu sprechen, wie ging es dir damit, was hat das gemacht? Und in dieser Rückfrage merken die oft erst im Hinterher, Moment, hier gibt es eine Situation, da war ich früher sprachlos. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich habe einfach das Wort ergriffen und ich habe mich geäußert, ich habe mich eingebracht. Oder stimmt, ich schlafe besser. Stimmt, ich bin früher 5-mal aufgewacht, jetzt gehe ich nur noch 1-mal aufs Klo. Also, weil es so sanft und so langsam geht, brauchen wir da manchmal eine Erinnerung, dass wir diese Veränderung überhaupt bemerken, weil es so ganz subtil geht. Es gibt tatsächlich also erdrutschartige Bewegungen, wenn irgendwas so, ja, was ganz Dramatisches war, wo unsere Psyche quasi endlich einen Anker hat, endlich versteht, warum das so ist. Kann es tatsächlich auch sein, dass man schlagartig irgendwas weg ist. Aber oft geht es sehr langsam und wir wollen es schnell. Wir sind ungeduldig und wir merken manchmal die Veränderungen, die dadurch stattfinden durch diese Arbeit, gar nicht. Da brauchen wir eine Erinnerung dran, dass wir erkennen, ah, stimmt, wenn wir uns genau beobachten, wir sind anders. Ging ganz unmerklich. Also das finde ich nur ganz arg wichtig. Da auch, wenn jemand die Erfahrung gemacht hat, zu sehen, naja, das, jetzt hat die gesagt, das ist sowas Geniales, also so geschwind ist jetzt mal überhaupt nichts passiert. Dazu schauen, abzuwarten und zu sehen, wenn wir ehrlich sind, stimmt, es gibt eine Veränderung, eine leise, aber die macht einen riesigen Unterschied. Weil wenn wir nicht mehr emotional so eingewickelt sind, sondern gelassener bleiben können, ist es für uns viel einfacher, den Alltag zu handeln. Wo wir früher schnell überfordert waren, geht es plötzlich.
Danke. Danke nochmal für diese Worte. Ich bin ganz voll von Informationen. Alle, die uns bis jetzt zugeschaut haben, sage ich danke und ich hoffe, ihr konntet euch viel dafür mitnehmen. Danke, Elena, für deine Zeit. Und in diesem Sinne einen schönen Abend, einen schönen Vormittag, wo ihr auch immer seid. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Bis dann.
Ciao.